Das Politikthema der Woche. Eine Kooperation mit dem Tagesspiegel.
Historiker um Heinrich August Winkler rechnen in einem offenen Brief mit der SPD ab. Ist das Verhältnis der SPD zu Russland möglicherweise romantisch verklärt? Das bespreche ich mit dem Herausgeber des Tagesspiegels, Stefan Kastorf. Grüße nach Berlin.
Hallo nach Leipzig.
Lass uns vielleicht diesen offenen Brief mal zusammenfassen. Welche Problematik sehen die Historiker?
Also, Sie denken, es gibt eine Art Realitätsverweigerung, sogar hochgefährlich, weil Sie einfach nicht sehen wollen, so die Historiker, dass Russland seit Jahren einen hybriden Krieg gegen Europa führt und die Ukraine vollständig zerstören will. Sie meinen, argumentieren das auch sehr hart, sehr klar, sehr lang, dass Putin nur dann ein Interesse daran hat, den Krieg zu beenden, wenn ihm die notwendige Stärke entgegengesetzt wird. Er wird nur dann ernsthaft verhandeln wollen, ich zitiere, wenn ihm unzweideutig vermittelt wird, dass der Westen seine erheblich größeren Ressourcen so lange wie nötig einsetzen wird, um eine Niederlage der Ukraine zu verhindern. Und da stoßen sie sich natürlich an den Äußerungen der SPD-Spitze, an der Kommunikation des Kanzlers, der Partei, der Fraktionsspitzen. Und das finden sie unmöglich. Da sind die Argumente nämlich, ja, Zitat, willkürlich, erratisch und nicht selten faktisch falsch.
Und woher kommt diese augenscheinliche Russland-Affinität der SPD?
Naja, also man muss ja wissen, dass die Entspannungspolitik sicherlich die größte Errungenschaft der sozialdemokratischen Außenpolitik je ist. Und die Entspannungspolitik war natürlich im Blick auf Polen und besonders die Machthaber im Kreml wichtig. Und da hat die Sozialdemokratie tatsächlich auch weltweit etwas erreicht. Also das, was wir jetzt feiern, wir zwei auch feiern können, nämlich dass wir Brüder im Geiste und gewissermaßen im Lande sind, Das ist ein großes Verdienst der Sozialdemokratie, weil sie viele Erleichterungen erreicht hat und weil sie eine Hinwendung zueinander erreicht hat. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass man mit dem Teufel oder dem Beelzebub sprechen musste. Und das waren damals so Menschen wie Brezhnev und Tschernjenko und Andropow und wie sie alle hießen. Ja, das war schon auch ein, wie sagte mal ein amerikanischer Präsident, das Reich des Bösen. Und daraus zieht natürlich die Sozialdemokratie immer noch die Auffassung, dass sie eine besondere Kompetenz habe, weil ihr da etwas gelungen ist, was anderen eben nicht gelungen ist. Nur die Historiker sagen, ja, das mag ja alles sein, nur wenn Kanzler und Parteispitze rote Linien nicht für Russland, sondern ausschließlich für die deutsche Politik ziehen, dann schwächen sie die deutsche Politik und zwar die Sicherheitspolitik und spielen Russland in die Hände. Letzter Satz dazu, selbst Willy Brandt, der ja mit Egon Bahr die Entspannungspolitik erfunden und durchgesetzt hat, dafür den Friedensnobelpreis bekam, also für das gesamte Werk, nicht nur für den Kniefall in Warschau, der hat auch viel Geld für Verteidigung ausgegeben, mehr als heutzutage ausgegeben wird. 3,5% der Wirtschaftsleistung wurden für Verteidigung ausgegeben. Das heißt, starke Verteidigung sichert starke Verhandlungspositionen.
Also siehst auch du in Bundeskanzler Scholz, der ja nun SPD-Politiker ist, dass er diesen ja recht russlandfreundlichen Kurs einfach weiterfährt?
Nein, das kann man so nicht sagen. Also er versucht schon unzweideutig zu sein und das ist auch richtig so. Außerdem, das darf man nicht vergessen, als er noch Finanzminister und Mitglied der Bundesregierung war in der Großen Koalition, hat er gemeinsam mit der damaligen Parteivorsitzenden Andrea Nahles durchzusetzen versucht, dass die SPD ihre Russlandpolitik ändere. Das war schon zu Zeiten der Großen Koalition und Olaf Scholz Finanzminister. Da setzten sie durch, dass in der Koalition, die sie dann eingingen, nicht Sigmar Gabriel, sondern Heiko Maas mit diesem Auftrag, also ändere die Russlandpolitik, Außenminister wurde. Das hat ja, wie wir beide wissen, was wir nämlich heute diskutieren, nicht geklappt.
Was erwartest du von der SPD im Umgang mit der eigenen Geschichte und im Hinblick auf ihre Rückschlüsse daraus?
Also ich finde gut, dass Historiker mal den Finger auf diesen Punkt legen. Ich weiß nicht, ob es eine Wunde ist. Da muss man sich wahrscheinlich transparent um Selbstvergewisserung bemühen. Nun hat ja der Parteivorsitzende Lars Klingbeil gesagt, machen wir ja und ist ja gar nicht so schlimm. Dann wurde er schon ein bisschen nachdenklicher und versprach, dass man dann vielleicht doch nochmal darüber nachdenken werde, weil man ja schon darüber nachgedacht hatte, nicht? Parteitag 23, da haben sie schon ihre Russlandpolitik und ihren Kurs verändert, aber das reicht vielleicht nicht, weil die Äußerungen bis heute natürlich nicht so sind, dass man denkt, sie seien von allergrößter Klarheit, gerade die Ukraine. Also ich meine, es ist auch eine Sache der Logik, das sollte natürlich auch der Kanzler wissen. Also wenn du nicht willst, dass die Ukraine verliert, wenn du gar wolltest, dass sie gewinnt, also Russland verliert, dann musst du ganz anders rangehen an Waffenlieferungen. Denn wir wissen, die Lage in der Ukraine ist bedrohlich. Sie wird von allen Seiten unter Druck gesetzt. Die Russen sind auf dem Vormarsch. Sie haben viel mehr Waffen. Den Ukrainern geht die Munition aus. Sprich, wenn du das willst und damit dann auch dokumentieren willst, dass du eine andere Russlandpolitik verfolgst, dann musst du anders handeln. Und darum geht's jetzt. Und da kann die Sozialdemokratie noch was, sagen wir mal, diskutieren.
Wir sprechen immer sehr viel über die Waffenlieferungen. Ist das der einzige große Hebel, den man eben im Umdenken mit der Russlandpolitik hat? Oder gibt's noch andere Ansatzpunkte?
Also ich fand es nie falsch, mindestens gehört zu haben, dass man auch auf dem Verhandlungswege was verändern können sollte. Also was Rolf Mützenich nicht gemacht hat, ist nicht nur altes Denken, wie ihm vorgeworfen wird, sondern das ist tatsächlich, er ist ja nun ein Doktor der Strategiewissenschaft, also Politikwissenschaftler mit diesem Schwerpunkt, das ist natürlich nicht falsch. Du musst mit denen verhandeln, mit denen du vielleicht gar nicht reden willst, um Frieden zu schaffen. Nun ist nicht Frieden alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Und insofern ist es schon richtig, darüber nachzudenken, wie komme ich zum Frieden und zum Frieden in Freiheit. Das ganz auszuschließen, ist der falsche Weg. Deswegen ist es schon auch richtig, so eine Art Doppelbeschluss zu machen. Also ich sage es jetzt mal in Anlehnung an frühere politische und dann auch militärische Vorhaben. Also, du musst eine starke Verteidigung gewährleisten. Du musst sicher sein, dass der, den du unterstützen willst, ausreichend Waffenmunition hat, um seinen eigenen Argumenten Geltung zu verschaffen, aber zugleich die Hand ausstrecken und sagen, solltest du vernünftig werden, wir sind da. Und nichts anderes hat Rolf Mützenich, wenn man ihn gutwillig liest und hört, gesagt und geschrieben und getan. Aber man kann auch sagen, das ist zu dieser Zeit, und das tun übrigens die Historiker, genau das falsche Signal. Der versteht das nur falsch und wir werden weich und deswegen ist das jetzt von übel. Das würde ich aber bestreiten. Ich glaube nicht, dass es falsch ist, aus einer gesicherten Position der größeren Stärke heraus immer wieder zu sagen, an uns scheitert Frieden nicht.
Die Einschätzung von Stefan Kastorf, dem Herausgeber des Tagesspiegels. Vielen Dank.
Gerne.
Das Politikthema der Woche. Eine Kooperation mit dem Tagesspiegel.